Herzlich willkommen zur Technikwürze Nummer 135. Mein Name ist David Marzeski und mit mir an Bord heute Dirk Inader.
Hallo.
Und der Christian Vogt.
Hallihallo.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Marzeski.
Ach, das warst du schon. Dann kann ich ja schon anfangen zu reden.
Dankeschön.
Ich dachte, da kommt noch was.
Müsstest du das nicht langsam mal kennen?
Eigentlich schon, ja. Besonderheit heute wieder, ich nehme mal wieder mit Übercast auf, deswegen wird es wahrscheinlich höchstwahrscheinlich zu Skype-Abstürzen kommen. Wollen wir mal hoffen, dass es nicht so weit ist. Die heutige Sendung, die haben wir relativ spontan zusammengeklopft. Eigentlich ist sie relativ wichtig, weil in der 134 hatten wir eine Verlosung gemacht. Und zwar von ganz, ganz tollen Dingen, nämlich einerseits hatten wir zwei Lizenzen zu verlosen von dem Mac-Programm Treaty. Da haben wir auch heute eine News. Ein Exemplar des Buches Einführung in XHTML, CSS und Webdesign und ein Exemplar von Praxislösungen mit YAML 3.0. Wir haben inzwischen die Gewinner ausgelost durch ein Zufallsprinzip. Da hat uns ein JavaScript geholfen. Und die Gewinner gibt es dann später. Aber das soll es nicht gewesen sein. Wir verlosen heute nämlich nochmal was, aber dazu auch ein bisschen später. Denke ich mal, kommen wir zu unserer ersten Rubrik und zwar unsere Empfehlungen, die Linktipps.
Linktipps.
Was heißt Linktipps? Eigentlich ist es ja das Thema der Woche, denn es geht um die Internetzensur. Ihr habt es ja schon gehört, unsere Ursula, unsere von Deutschen Bundestag und so, die war ja der Meinung, sie müsste jetzt so Kinderpornografie verbieten, was ja prinzipiell super gut ist. Und zwar, ja, da sollte ein Gesetz irgendwie auf den Weg gebracht werden, wo die Ursula eine Unterschrift gemacht hat mit T-Mobile und Arcor und wie sie alle heißen und 1&1, den ganzen Internet-Providern, die haben denn da ein bisschen was unterschrieben, sodass sie, wenn jemand eine Kinderpornografie-Webseite aufruft, dass dann da so ein schönes Stoppschild kommt, das sagt, du bist böse, wenn du das nochmal machst, wissen wir noch nicht, was wir dir androhen, aber das könnte böse enden. Also lass das mal lieber. Prinzipiell unterstützen wir drei das, glaube ich, dass wir Kinderpornografie nicht haben wollen, ne?
Das steht außer Frage. Die Herangehensweise ist eindeutig das Problem.
Genau, und zwar geht es nämlich darum, dass wenn jetzt irgendjemand, gleich wer das auch ist, hier ist die Rede vom BKA, dass die einfach sagen, diese Webseite nehmen wir runter, dann ist die Frage A, wo werden diese Daten gespeichert, also wo gibt es diese Liste, dass die Provider wissen, diese Webseite ist gesperrt, wer entscheidet das, ist das jetzt so ein Gremium, wo einfach irgendwelche Leute drin sitzen, die drauf gucken und sehen da ein kleines Kind und sagen, oh, ganz böse, sind das Richter, die da drüber entscheiden, ob diese Webseite gesperrt werden soll oder nicht. Was ist jetzt, wenn eine Webseite darunter, die jetzt gesperrt ist, was passiert da? Also wenn ich jetzt Betreiber einer Webseite bin und ich wurde fälschlicherweise gesperrt, was ja immer vorkommen kann, an wen kann ich mich wenden oder wie funktioniert das Ganze? Und das ist alles andere als durchsichtig, würde ich mal sagen, ne?
Das war auf jeden Fall, denke ich, zumindest ein Schnellschuss. Da hatte mal jemand fix die Idee. Na, was heißt fix? Also das wird schon gut geplant worden sein, allerdings glaube ich eher weniger mit dem Hintergrund der Entfernung der Kinderpornografie aus dem Netz, sondern eher, ja, wie kann man das Netz ein bisschen besser kontrollieren?
Ne? Ja, genau. Also ich denke auch, dass das eine zum Zweck des anderen benutzt wird. Es riecht alles sehr danach, dass eben das aktuell große Thema und das, was natürlich auch zu Recht jeder komplett verteufelt, die Kinderpornografie wird eben vorangeschoben, um ein Ziel zu erreichen, das scheinbar sowieso schon lange irgendwie verfolgt wird, nämlich das Internet mehr kontrollierbar zu machen. Und im Rahmen der Kinderpornografie wird dann eben einfach mal ein großer Filter auf alles draufgesetzt und schlagartig ist das Internet eben nicht mehr autonom und nicht mehr undurchschaubar, sondern wird kontrolliert und das ist halt das grundsätzliche Problem.
Ja. Also es gibt eine Petition, die ist heute rausgekommen und zwar auf der Website des Deutschen Bundestages hat sich hier mal jemand die Mühe gemacht und diese Petition zusammengeschrieben. Ich habe daran teilgenommen, ich hoffe ihr auch.
Ich wollte tatsächlich, habe dann festgestellt, dass leider eine Adresse in Deutschland notwendig ist.
Ah, okay, da hast du natürlich verloren. Also die Online-Petition gegen die Internetzensur. Ich lese vielleicht mal kurz vor, worum es da geht. Wir fordern, dass der Deutsche Bundestag die Änderung des Telemediengesetzes nach dem Gesetzentwurf des Bundeskabinetts vom 22.04.09 ablehnt. Wir halten das geplante Vorgehen, Internetseiten vom BKR indizieren und von Providern sperren zu lassen, für undurchsichtig und unkontrollierbar, da die Sperrlisten, also diese Datenbanken, die wir angesprochen haben, weder einsehbar sind noch genau festgelegt ist, nach welchen Kriterien Webseiten auf die Liste gesetzt werden. Wir sehen darin eine Gefährdung des Grundrechts auf Informationsfreiheit. Auch das genau, was wir angesprochen haben, ne? Die Begründung, genau. So heißt es in dieser Petition, an die ihr teilnehmen könnt, sofern ihr jetzt nicht gerade wie der Dirk in London umherschwirrt, das vornehmliche Ziel, Kinder zu schützen und sowohl ihren Missbrauch als auch die Verbreitung von Kinderpornografie zu verhindern, stellen wir dabei absolut nicht in Frage. Im Gegenteil, es ist unser aller Interesse, ich habe so heute einen Stotterisch heute Abend, das merkt ihr schon, dass die vorgesehenen Maßnahmen dafür denkbar ungeeignet sind, wurde an vielen Stellen offengelegt und von den Experten aus den unterschiedlichen Bereichen mehrfach bestätigt. Eine Sperrung von Internetseiten hat so gut wie keinen nachweisbaren Einfluss auf die körperliche und seelische Unversehrtheit missbrauchter Kinder. Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe mich da heute mal angemeldet auf dieser Seite. Derzeit, beziehungsweise habe ich heute Mittag mal geschaut, 4.500 Teilnehmer haben das ebenfalls unterschrieben online. Ich gucke gerade nochmal auf die Webseite, ob sich diese Zahl jetzt merklich verändert hat. Hat natürlich in Twitter heute Morgen ein kleines Lauffeuer gegeben, ne?
Ja, Twitter ist natürlich immer ein schöner Multiplikator für sowas. Ich hoffe, dass das noch eine Zeit lang anhält und dass es nicht nur jetzt der initiale Schub war, sondern dass da noch viel, viel mehr kommt, weil 4.500 ist nicht so viel.
Jetzt okay, sind wir bei knapp 10.000. Ne?
Ich sehe es gerade, 9.756, ja.
Denn okay, dann geht da noch einiges, das ist schön.
Und ich glaube, bei 50.000 soll ja irgendwas passieren. Ne? Da wird die irgendwie irgendwo besprochen, ne? So. Also ist ja sowieso immer so die Sache, ob diese Petitionen, ich meine, ich mache da auch immer gerne mit, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass gerade diese Online-Petitionen doch leider eher ein bisschen unbeachtet gelassen werden. Leider. Hm.
Ja.
Muss man sehen. Also ich meine, es kostet ja nichts mitzumachen und sich da mal eben 2 Minuten einzutragen ist ja kein Akt und sollte man machen. Wie gesagt, bleibt halt nur abzuwarten, ob es dann letztendlich wirklich auch einen Nutzen hat. Aber Versuch macht klug.
Wer es nicht probiert, nichts gewinnt. So sagt man
das. Das ist richtig. Also ich würde auch sagen, dass das jeder, der hier zuhört und der das Internet gerne mag, ich behaupte mal, das ist ziemlich jeder, der hier zuhört und der gerne will, dass das Internet so bleibt, wie es ist, dann bitte, bitte, gebt da mal eure Stimme ab.
Okay.
Das Problem an der Seite, beziehungsweise an der ganzen Sache, ist ja generell, dass auch in der Petition wieder man mit dem Faustschlag kommen kann. Jeder, der sich an der Petition beteiligt, setzt es gleich wieder sozusagen pro Kinderpornografie. Und das ist immer ein bisschen das Problem. Nee, es ist ja wirklich das Argument, womit die Leute letztendlich ankommen, ne?
Ja,
das ist ja
genau.
Immer das ganz Fiese an der Geschichte, dass immer nicht diskutiert wird, dass man zwar gegen Kinderpornografie ist, aber nicht für ein zensiertes Internet, ne?
Und beziehungsweise, wenn Zensur, dann doch bitte öffentlich einsehbar beziehungsweise kontrollierbar und auch wirklich abgesichert. Aber diese Kontrollmechanismen, sind wir mal ehrlich, die kann es gar nicht geben. Ja, selbst wenn der ein Richter dafür zuständig ist, der in letzter Instanz nochmal richterlich entscheidet, ob die Webseite gesperrt wird oder nicht, selbst der könnte ja irgendwie privat in seiner Freizeit in dem Gremium sitzen, der XXY-Gruppe und ne? Also wollen wir keinem was unterstellen, aber so ganz sauber kann das ja nicht sein. Und das sagt auch die Petition. Also das ist derzeit noch nicht geklärt. Und solange das eben nicht geklärt ist, sind wir mal dagegen, weil wir wissen halt nicht, was in Zukunft noch kommen kann. Weil wer weiß, wenn die jetzt sagen, okay, diese Sperre richten wir ein, was sagen denn die anderen vielleicht? Hier sind vielleicht Webseiten, die haben mit Kinderpornografie nichts zu tun, aber die machen Raubkopien. Die sperren wir. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, da hat einer einen Link gesetzt zu einer Webseite, die ist auch nicht so ganz koscher, die sperren wir auch mal. Das kann ja schnell passieren. Ja? Schnell bist du auf so eine Liste drauf.
Das wird ja, denke ich, dann der weitere Fortschritt sein, ja. Ich denke, okay. Das wird nicht lange dauern, dann wird, was weiß ich, die GEMA auf der Matte stehen und sagen, hier, wir haben hier so und so viel Urheberrechtsverletzungen, da müssen wir gegen vorgehen und ja, weiß der Geier, was da noch kommen kann. Mhm. Ja. Ich denke, das ist nur der kleine Anfang. Und wenn man jetzt nicht reagiert, dann wird es wahrscheinlich auch zu spät sein, das Ganze später zu stoppen. Weil, ja, im Prinzip aktuell schieben sie halt ein Thema vor, wo im Prinzip ja wirklich alle gegen sind. Bis auf eine kleine Minderheit natürlich. wo natürlich auch alle sich dann erstmal für engagieren. Aber wenn es dann halt später daran geht, die Rechte einzuschränken, wo nicht mehr so viele mit dabei sind und wo nicht mehr jeder sagt, ja okay, kann ich mit leben, dann wird es wahrscheinlich schon zu spät sein, den Apparat zu stoppen. Und das ist das, was, glaube ich, manche noch nicht so richtig als kritisch sehen, was gefährlich ist.
Hm. Ja, der Link dazu, Entschuldige.
Der Anfang ist ja schon das grundsätzliche Problem, einen Filter einzurichten, deine Webseiten und Unsurfs entsprechend analysiert und mitteilt. Das ist ja schon das grundsätzliche Problem, ob das jetzt gegen Kinderpornografie ist, was offensichtlich eine ganz schlimme Sache ist, oder gegen was anderes ist. Wenn der Filter erstmal da ist, kann er und wird er missbraucht werden, das steht außer Frage.
Ja. Den Link dazu zur Online-Petition auf technikwürze.de und Christian, du hattest auch nochmal einen Link rausgesucht.
Genau.
Und zwar das Problem, Einleitung mache ich mal kurz, die wollen das Ganze, so wie es ausschaut, mit einer DNS-Umstellung gewährleisten. Das heißt, die Provider stellen für die entsprechenden Webseiten in ihrer Blacklist eine DNS-Umleitung zu deren Stoppschildseite sozusagen. Das heißt, ihr surft dahin. 1&1 zum Beispiel oder Telekom, die erkennen jetzt, Moment, der will dahin, also leite ich ihn nicht zu der ursprünglichen Webseite, die bei mir eingetragen ist im DNS, sondern zu meiner Stoppschildseite. Und man kann den ganzen ganz einfach mit einem Eintrag eines anderen DNS-Servers umgehen, ne?
Genau, und da hat der Chaos Computer Club eine prima Anleitung bereitgestellt. Erstmal, wie man auf den unterschiedlichen Systemen überhaupt so einen DNS-Eintrag ändern kann, denn das weiß ja auch nicht jeder. Das wissen wir technikaffinen Leute wahrscheinlich aus dem FF, aber der normale Anwender, der jetzt nur sagt, ich will nicht kontrolliert werden, will aber trotzdem auch weiterhin unzensiert erstmal surfen, der findet da eine super Anleitung, wie man das einfach mal machen kann. Auch gleich eine Liste mit freien DNS-Servern, die halt von der Zensur vorerst nicht betroffen sind. Ich denke, ach übrigens, was Ernstes eigentlich zu der Stoppschildseite ist, dass wohl auch bekannt geworden ist, dass diese Stoppschildseite nicht nur sagt, hier geht's nicht weiter, sondern dass automatisch die Daten derjenigen, die auf so einer Stoppschildseite landen, ans BKA gesendet werden. Das heißt, wenn mir jetzt mal einer einen Spaß sich macht, was heißt Spaß, ne, und eine Tiny URL mal überall rumschickt und man landet auf diesen besagten Stoppschildseiten, dann kann das mal eben ernste Folgen haben, wenn das denn in den falschen Hals gerät. Mhm.
Obwohl sie sagen, dass sie ja keine Daten speichern, sondern sie teilen sie mit, wie auch immer sie das technisch gewährleisten muss.
Deswegen, also das temporäre Daten. Innerhalb von einer Sekunde sind die wieder weg. Ja,
genau. Nee,
also das muss sich dann derjenige Bearbeiter in meinem Kopf abspeichern. Ja. Das wird nicht digital gespeichert.
Ich sehe es ja.
Auf jeden Fall ist, denke ich, die Sache mit den DNS-Servern noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn DNS-Server-Einträge zu ändern ist was Leichtes. Und ja, es gibt mittlerweile wohl auch schon kleine Tools, die man einfach jemandem geben kann. Und der ändert den DNS-Server-Eintrag automatisch, sodass man keine technischen, kein technisches Hintergrundwissen mehr zu braucht. Ich denke, das wird nicht lange dauern und dann wird auf anderer Seite da gesperrt. Und nicht mehr auf der ersten Ebene, sprich auf DNS-Ebene.
Ja, technisch ist das, wie gesagt, alles noch nicht spezifiziert, von daher werden wir abwarten müssen. Aber ich glaube selbst, dass wir Webcrowds auf diese Stoppschildseite aufmerksam werden und werden die auf Herz und Nieren überprüfen, ob das HTML sauber gemacht ist. Ich wage es zu bezweifeln. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar kennt ihr hoffentlich, zumindest diejenigen, die selbstständig sind, den Dienst Might. Den hatten wir an den vorherigen Sendungen, ist schon ein bisschen was länger her, auch mal vorgestellt. Und zwar ist das für Selbstständige jetzt ein perfekter Dienst, um seine Arbeitszeiten mitzustoppen, also mitzutracken. Und zwar kann ich da Kunden und Projekte anlegen. Und wenn ich jetzt von einem Kunden jetzt ein bisschen HTML mache, ich kann da verschiedene Kategorien einlegen, mache zum Beispiel jetzt Programmierung, jetzt mache ich Kundenkommunikation oder ich mache Konzepterei oder was auch immer, könnte es eintragen und sagen, ich mache jetzt Kunde XY in dem Projekt ABC, mache ich die Aufgabe DEV oder was auch immer und startet die Zeit und wenn ihr damit fertig seid, dann klickt ihr drauf, alles hübsch mit Ajax gemacht, funktioniert wunderbar, ihr könnt so eure Projektzeit mitstoppen und mittracken und dann später eine Statistik fahren. Ihr könnt euren Kunden sogar Zugänge geben zu dieser Übersicht, wo die Stunden ausgegeben werden pro Projekt und könnt dann auch sagen, für jede Stunde, sage ich jetzt mal, berechne ich 60, 70, 80, 90 Euro und das spuckt euch dann unterm Strich eine Summe hinaus. Könnt auch sagen, das ist verrechenbar oder nicht verrechenbar, wenn ihr sagt, die Kundenkommunikation ist, wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe, grundsätzlich Support, der nicht berechnet wird, dann könnt ihr das da auch machen. Dieser Dienst, den gibt es schon eine ganze Weile, steckt auch eine Firma dahinter. Und jetzt gibt es aus der Schweiz von der Firma Media Atelier, in Zürich sitzen die, eine Applikation für den Mac, die setzt sich oben in die Menüleiste und damit könnt ihr Might fernsteuern. Denn Might ist ja ein Browser, ist eine Web-Applikation und mit dem Programm Dynamite von eben Media Atelier könnt ihr das ganze Ding fernsteuern. Das heißt, der liest euren, ihr gebt den Account ein, dann habt ihr oben in der Menüleiste so eine Stoppuhr sozusagen, könnt direkt auf die aktiven Projekte gehen und die Zeit mitstoppen, ohne dass ihr jetzt die Webseite von Might besuchen müsst. Sehr komfortabel, wirklich minimalistisch gehalten, also es ist keine großartige Oberfläche, sondern sitzt wirklich im Menü. Mit ein, zwei Klicks könnt ihr da eure Projekte, wie gesagt, mittracken. Und das ganze Ding ist letzte Woche erschienen, Dynamite, und zur Überraschung verlosen wir diese Woche eine Lizenz von Dynamite. Und falls ihr das haben wollt, es kostet glaube ich so um die 10 Euro. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Wir können das ja gerne nochmal nachliefern. Was überlegen wir uns denn? Was muss derjenige tun, damit er diese Lizenz von Dynamite, die Fernsteuerung für Might, haben möchte? Machen wir ganz normal einen Kommentar. In Technik wirst du zum Beispiel wieder?
Fragen, wieder leidenschaftlich gerne Fragen.
Fragen. Ja. Fragen. Doch was? Was? Das gefragt.
Ja, wenn wir die Fragen schon wüssten, müssen wir nicht danach fragen.
Okay, dann stimmt. Dann belassen wir es. Ja? Hast du eine Idee? Wir können uns ja was richtig Gemeines einfallen lassen, aber. Okay, dann machen wir es so. Hinterlasst uns so einen Kommentar auf technikwürze.de, gern auch einen Audiokommentar. Sagt einfach, ich möchte gewinnen. Beziehungsweise könnt ihr noch on top oben was draufsetzen. Warum meint ihr, dass ihr diese Lizenz haben müsst von Dynamite? Und wenn ihr es gemacht habt, dann werden wir euch in der nächsten Sendung auslosen und dann bekommt ihr das. So, dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Und zwar möchte ich euch vorstellen, das Bookmarklet 960 Gridder. Das legt ihr euch oben in die Zeile rein, im Firefox oder im Safari oder was auch immer. Klickt da drauf und dann wird euch so ein kleines Overlay präsentiert über die Webseite. Und zwar könnt ihr da einstellen, ich meine, das gibt es ja eigentlich schon tausendfach, ein Grid-Layout. Könnt auch einstellen, wie viele Grids ihr haben wollt, ob sechs Spalten, ob 16, mit was für einem Abstand, wie soll das Ganze aussehen und so weiter und so fort. Das Interessante, warum ich das hier vorstelle, ist, ich habe das mal auf der Technikwürze-Seite ausprobiert und der erkennt wirklich, wo sind die Ränder meines der Divs und haut euch das dementsprechend anhand der maximalen Breite, die ihr zur Verfügung habt, da rein. Und ich habe ein selbstgebasteltes Grid bei Technikwürze angewandt. Und zwar haben wir bei Technikwürze, ich glaube, 8 Boxen nebeneinander, also ein 8er-Grid sozusagen. Und dazwischen gibt es immer schon einen schönen Freiraum von schätzungsweise 20 Pixeln. Und wenn ihr den 960-Gridder mal da aktiviert auf der Technikwürze-Seite, seht ihr, dass der das automatisch richtig erkennt und wird die Zwischenabstände auch richtig einsetzen. Und das hat mir ganz gut gefallen, denn er setzt es nicht nur einfach drüber und ihr könnt irgendwas einstellen, sondern der guckt auch wirklich, wo sind die Divs und teilt das dementsprechend ein, sodass ihr eigentlich mal schneller irgendwie gucken könnt, ob derjenige das eingesetzt hat, beziehungsweise wenn ihr das habt, wo ihr an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was in eurem HTML und CSS ändern könnt. Das Bookmarklet 960 Gridder. Okay, dann kommen wir zum nächsten. Was haben wir denn noch so Schönes? Christian, du hast einen Link bookmarkt sozusagen. Und
zwar ist das JS Charts. Also wir haben ja in der Vergangenheit schon einige Chart-Dienste vorgestellt, ob das P-Chart war, so eine PHP-Klasse oder ja, Google, die Google Chart API. Und JS Chart ist ein JavaScript-Chart-Generator. Also sprich ein kleines JavaScript, das verschiedenste Charts generieren kann. Ob das jetzt zum Beispiel ein Balkendiagramm ist oder ein Kuchendiagramm, kann man damit sich alles erzeugen lassen. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht groß getestet, es sah aber auf den ersten Blick erstmal interessant aus. Leider muss man sich für den Download irgendwie registrieren, das finde ich immer ein bisschen schade. Also, gerade bei solchen Skripten, die man sich mal eben eigentlich mal ausprobieren will, ist das doch immer ein bisschen fies. Man kann aber wohl vorab online schon sich ziemlich viele Examples und Demos zusammenklicken und ausprobieren. Also das fand ich eigentlich ganz gut gemacht.
Okay, verlinken wir auch mal in den Niederschriften. Dirk, kommen wir zu deinem. Du hast eine ganze Latte.
Ich habe eine ganze, erstes von mir ist GitHub. Ich glaube, da haben wir noch nicht drüber gesprochen in Technikwürze. Nein. Und das muss einfach unbedingt mal erwähnt sein. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Git oder GitHub?
Ich kenne es, aber ich habe es jetzt noch nie. Also ich weiß jetzt nicht ins Detail, was es denn macht.
Vielleicht kriege ich es zusammen und liege richtig. Git ist ein Framework, was über SVN sitzt.
Nein, es ist tatsächlich was komplett Eigenständiges. Git ist ein Versionsprogramm, so wie Subversion auch. Nur dass es deutlich neu. Ja, es ist nicht auf SVN, es hat nichts damit zu tun. Es wurde entwickelt von Linus Torvalds, der auch Linux entwickelt hat. Und das Tool hat er, oder das Tool nicht, das ausgewachsene Programm hat er entwickelt, um Linux zu versionieren. Also Linux war tatsächlich das erste Programm, das drauf lief. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großartiges Ding. Es ist deutlich weiterentwickelt als Subversion oder CVS. Und eine der ganz großen Stärken davon ist, dass es dezentral läuft. Also anders als bei CVS oder Subversion gibt es nicht notwendigerweise einen Server und jeder Entwickler committet dahin und checkt wieder da aus, sondern grundsätzlich kannst du mit Git einfach mit einem einfachen Kommando ein Repository bei dir lokal anlegen. Brauchst nicht zwingend einen Server und alles, was da drin ist, wird automatisch versioniert. Du kannst Check-in, Check-out machen, du kannst wunderschön branchen, du kannst hervorragend merchen. Merchen ist was innerhalb von Subversion oder auch CVS unglaubliche Schmerzen verursacht. In Git funktioniert das einfach. Und das ist tatsächlich etwas Sensationelles. Und dann gibt es noch etwas, das dazu kommt. Und das ist GitHub, oder da gibt es auch noch andere, aber GitHub ist einer der, ist so der größte. Und das ist dann die Online-Community für Open Source. Das heißt, wenn du deinen Code mit Git versionierst, dann kannst du automatisch für dein lokales Repository, kannst du beliebig viele zusätzliche Server noch angeben, wo du deinen Code noch mit hinreplizieren willst. Wenn du dann eben da GitHub angibst, dann gibt es plötzlich diese kostenlose Plattform, auf die jeder draufgehen kann. Jeder kann deinen Code sehen, kann deinen Code mit einem einzigen Handgriff forken, kann also eine eigene Kopie anlegen, kann daran arbeiten, kann die zu dir zurück committen. Du kannst dann sagen, ich möchte es gerne einbauen oder ich möchte das gerne als parallelen Branch lassen oder komplett ablehnen. Es ist wird dann plötzlich zu was ganz, ganz Eigenem und es läuft sensationell an. Also es ist jetzt seit einem halben Jahr ein Riesentrend und ich kann nur jeden, der ein bisschen Open Source macht, mal empfehlen, sich mal GitHub anzugucken, sich Git anzugucken. Jedes für sich ist großartig, zusammen ist es der absolute Knaller. Ich habe jetzt nicht ganz freiwillig, da mein kostenloser Subversion-Hoster mir gestern eine E-Mail geschickt hat, dass er leider zumacht, wurde das ein bisschen beschleunigt. Und ich habe jetzt all meinen Open-Source-Kram zu GitHub geschoben und es macht einen solchen Spaß. Und es gibt jetzt schon die ersten, die Code von mir dann geforkt haben und neue Features committen. Das wird einfach eine sensationelle Geschichte.
Ich kann es nur von Herzen empfehlen. Unterschied zu Subversion ist, dass ihr bei Subversion ja immer einen Server irgendwo stehen haben müsst, sofern ihr keinen Dienst in Anspruch nehmt, wo das Subversion logischerweise installiert ist und dort habt ihr in linearisierter Form sozusagen eure Versionen von euren Programmen. Und wenn wir drei zum Beispiel in irgendeine App rumprogrammieren und ich habe jetzt ein paar Änderungen gemacht, dann committe ich die, also schiebe die auf den Server und da hat er dann die Version 10 beispielsweise, dann macht der Christian noch ein bisschen was und committet das, dann sind wir bei Version 11 und Dirk macht noch was und der committet das auf die Version 12 und Christian und ich müssen dann, wie gesagt, bei uns ein Update machen, damit wir die Version 12 dann runterkriegen und sofern wir dann noch lokal parallel Änderungen gemacht haben, wird das Ganze gemerged. Und das kann durchaus Schmerzen verursachen. Und das Git ist eigentlich eine verteilte Versionskontrolle. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, dass dieser Subversion-Server sozusagen bei euch lokal liegt. Also ihr habt wirklich ein lokales Repository mit sämtlichen Versionen, zu denen ihr zurückspringen könnt. Und das andere Interessante ist, dass ihr die Versionen wie euch so einen Baum vorstellen könnt. Dirk, du sagst, wenn ich falsch liege.
Nein, also das ist voll richtig bisher.
Ein Baum, das es eben heißt, das hast du eben wunderbar beschrieben, es gibt nicht nur eine lineare Version und da immer die neueste, sondern ich kann auch zurück in die Vergangenheit gehen, zu einem Stand von, keine Ahnung, vorletzter Woche und kann da, wie gesagt, einen neuen Branch machen und entwickel den weiter und habe sozusagen einen Ast dieses Baumes, anhand dessen sich eine ganz andere Version dieser Software entwickelt. Ganz oder genau. Von dem, was ihr eben macht.
Ganz genau. Und das eine der ganz tollen Geschichten, die ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dadurch, dass du eben dein Repository lokal hast und du kannst natürlich sehr wohl im Team arbeiten. Jeder hat seine eigene Repository offline und jeder entwickelt für sich selber. Und dadurch, dass es offline ist und du nicht bei jedem Commit automatisch in das große Repository von allen mit hineinstößt, kannst du eben ganz einfach viel häufiger committen. Das heißt, ich gewöhne mir jetzt an, wirklich viel, viel häufiger zu committen. Das heißt, ich kann viel diffiziler wieder zurück, kann meine Änderungen viel einfacher verfolgen, kann es auch dadurch dokumentieren, dadurch, dass bei jedem Commit einfach sage, was ich gemacht habe. Und dann, wenn ich etwas habe, das etwas ist, das funktioniert und gut ist, dann schiebe ich das auf den Server und dann macht es auch plötzlich wieder viel mehr Sinn. Und in dem Moment, wo dann andere Leute das wieder auschecken, haben sie all meine Detailänderungen eben auch. Das heißt, immer sobald du den Push oder den Pull machst, das sind die beiden Syntax bei GitHub, kriegst du eben die gesamte Versionskontrolle runter, die gesamte Historie. Und das klingt vielleicht fett, aber das ist super schmal und sehr schnell und es ist sehr, sehr intuitiv zu benutzen.
Machst du das mit den Kommandozeilen oder gibt es da schon Tools dafür?
Da kommt direkt mit ein Tool, das über die Kommandozeile gestartet wird, aber dann ist es WYSIWYG. Es geht aber so schön schnell einfach über die Kommandozeile, dass ich es mit der Kommandozeile mache. Also ich kann da auch wieder jedem, der vielleicht sagt, Kommandozeile, ich bin kein großer Held auf der Kommandozeile. Aber ich krieg's gebacken und dann schafft ihr das auch.
Sehr schön. Toller Tipp. Kommen wir zum nächsten.
Jo, das habe ich gestern, glaube ich, auf Twitter gelesen. Der Jens Meyert hat da eine Webseite, die glaube ich, schon eine Zeit lang betreut. Hatte ich mal drauf geschaut, nicht so richtig Interesse gezeigt. Habe ich nochmal drauf geschaut gestern, nachdem ich es getwittert hatte. Und ich muss sagen, uitest.com ist eine nette Idee für Entwickler, die einfach mal schnell alles Mögliche auf eine Webseite anwenden wollen. Wenn man auf die uitest.com-Webseite geht, braucht man einfach nur eine URL eingeben und kann dann automatisch pro Klick, pro einzelnen Service alle möglichen Validatoren, Generatoren und alle möglichen Webdesign-Tools auf eine URL loslassen. Und das geht sehr angenehm und schnell und ist einfach eine nette Idee. Finde ich, macht er toll.
Mhm. Hast du schon mal gesehen? Ich bin jetzt das erste Mal drauf, finde die Idee auch fantastisch. Also das ist Jens Meyer typisch wieder sehr schön übersichtlich gemacht. Finde ich ganz hervorragend toll. Das Einzige, was ich bemängeln muss, ist, das hatte ich in der letzten Woche schon gesagt, ist Google Friend Connect. Das ist auch typisch. typisch Jens, schöne Grüße an dieser Stelle. Nee, aber ansonsten schöne Idee. Ich werde das mal morgen in Ruhe testen.
Ich hatte da mal eine andere Seite, die hat das, glaube ich, ähnlich gemacht. Die hatte dann noch ein paar andere, aber die war nicht so schön übersichtlich, aber die hatte da, glaube ich, noch ein paar andere Spielereien. Ich weiß nicht, ob es bei der jetzt mit drin ist. Zum Beispiel Farbschwächen erkennen. Zum Beispiel Kontraste, dass irgendwie Kontraste nicht groß genug sind. Das war da noch irgendwie mit drin, aber ja, nö, ansonsten ist das ja, glaube ich, schon eine ganz gute Zusammenfassung.
Wie ich auch gerade sehe, auf der Webseite gibt es auch so ein JavaScript-Bookmarklet. Das könnt ihr euch oben reinlegen, auf die Seite klicken, die ihr validieren wollt, und dann schickt ihr das durch einen UI-Test. Sehr schön.
Mhm. Genau, das nächste hat mich sehr gefreut. Mozilla hat jetzt gerade vor kurzem, ich glaube vorgestern oder so, deren neu definierte Frontend-Code-Standards auf ihre Wiki gepackt. Und das ist eine sehr schöne Inspiration für alle, die vielleicht irgendwie im Team arbeiten und noch den Prozess vor sich haben, sich auf einen gemeinsamen Coding-Standard zu einigen. Ich finde, die haben da ein sehr schönes Beispiel gemacht. Die haben sich sehr, sehr stark an Yahoo orientiert, was es mir nur umso sympathisch macht, weil es mir natürlich alles sehr bekannt vorkommt. Die haben das aber alles schön zusammengepackt in eine einzige Seite. Und wenn man sich das anschaut und sich darauf einigen kann oder zumindest daran anlehnt und seinen eigenen Standard entwickelt, finde ich, ist das ein sehr schöner Startpunkt, um in Teams oder auch für sich selber einfach zu sagen, das ist mein Standard, nach dem entwickle ich. Das ist eine wirklich schöne Sache.
Also grundsätzlich sind Coding-Standards ja elementar, wenn man im Team arbeitet. Und auch wenn es nur so ein, zwei Leute sind. Das hatten wir in der einen oder anderen Technik zur Folge auch schon mal gesagt, dass ihr das unbedingt machen solltet. Ich hatte auch seinerseits mal von Sevenload erzählt. Ich habe es leider verpasst, das in schriftlicher Form niederzulegen, wie wir HTML, CSS schreiben. Grundsätzlich sind wir ja in Italien gewesen und haben Coding-Standard-Session gemacht. Das heißt, wir haben uns gegenseitig mal abgefragt, wer ist für welche Schreibweise Notationen. Da ging es um PHP im Einzelnen. Wie werden Klassen geschrieben? Wie wird eine Variable angegeben? Und so weiter und so fort. Das wird alles definiert. Wie werden SQLs geschrieben? Und so weiter und so fort. Das haben wir dann festgezurrt und hatten wirklich einen Konsens erreicht. Also das Beste von allen sozusagen, mit dem dann auch wirklich alle glücklich waren. Und bei HTML und CSS hatte ich, wie gesagt, immer vor, auch noch eins zu schreiben, der sich daran anlehnt, hatte aber bisher durch den Stress, dass wir die neue Sevenload-Seite hochgezogen hatten, echt keine Zeit dafür, sodass es schlussendlich danach ging, dass alle ins SVN entwickelt haben und ich das schlussendlich nochmal drüber geschaut habe und habe es dann gegebenenfalls dann korrigiert. Aber das, wie gesagt, werde ich mir gerne nochmal anschauen und werde das auch studieren. Das ist eine schöne Geschichte. Ich mag so Coding-Standards grundsätzlich. Solltet ihr im Team auf jeden Fall absolut machen. Weil Problem dabei ist, um es nur mal kurz anzusprechen, ihr macht irgendeine Änderung und ihr schreibt, ihr habt eine gewisse Art HTML und CSS zu schreiben. Und ein halbes Jahr später habt ihr euch weiterentwickelt und würdet gewisse Sachen eventuell anders schreiben. Das ist das eine Problem. Zweite Problem ist, dass euer Mitarbeiter oder Teamkollege, der genau gegenüber sitzt, eventuell ganz anders schreibt und andere Vorlieben hat und ganz die Sachen anders handhaben sollte. Ihr werdet, sofern ihr keinen Coding-Standard habt, selbst in den kleinsten Agenturen immer ein Problem haben, den Code des anderen anzufassen, weil ihr mindestens immer eine Eingewöhnungszeit von 5 bis 10 Minuten habt, bis ihr die gewisse Stelle gefunden habt, die zu ändern ist. Also von daher macht es unbedingt. Es stellt jeden Fall, das habe ich schon immer gesagt, es gibt keinen generellen Coding-Standard, der allerbeste von allen ist. Den gibt es nicht. Aber Dirk, so wie du sagst, das könnte eine schöne Vorlage sein, um euren eigenen zu definieren. Schön.
Ganz genau.
Sehr schön. Wunderschön. Mhm.
Cool. Ansonsten so ein bisschen Blast from the Past. Ich denke, ihr habt alle früher mal Self-HTML gesehen und auch mit Sicherheit genutzt. Ich kenne irgendwie keinen aus Deutschland, der nicht mit Self-HTML HTML gelernt hat. Es ist einfach die Ur-Referenz schlechthin. Und eine Sache habe ich jetzt irgendwie gestern auf Twitter gefunden. Oder aus Twitter, ich weiß gar nicht mehr, wo es gesehen hatte. Es gibt jetzt ein Visual Self-HTML, das eigentlich dreist geklaut ist bei Visual jQuery.
Ja, genau. Ich glaub, die musste ich auch denken.
Und es nutzt auch quasi den gleichen Code. Bringt dir insofern was, als dass es die ziemlich beknackte Suche von Self-HTML in ein ganz nettes Ajax-Interface packt.
Ja.
Und du kannst mit zwei, drei Kniffen auch die ganzen wüsten Formular-Details da schnell finden. Es ist eine sehr nette Hilfe.
Das Lustige ist, es ist auch noch mit jQuery umgesetzt.
Ja, es ich schreibe, glaube ich, auch irgendwo.
jQuery 1.3.2 sehe ich gerade, ja. Ich habe so ein Bookmarklet, das zeigt dir an, mit was es gemacht ist. Ja.
Das ist doch geschummelt.
Nein, wunderbar.
Jo, ist
nee,
es
ganz hilfreich. Nee, weil das Problem bei der Self-HTML-Suche ist auch, glaube ich, dass er dir, zumindest wenn ich was suche, suche ich über Google und ich finde meistens immer einen Eintrag von Self-HTML unter den ersten 5 Plätzen, was aber nicht die Dokumentation ist, die sehr umfangreiche und aktuelle Dokumentation, sondern immer was aus dem Forum. Grundsätzlich.
Ja, das ist immer so ein bisschen nervig. Und da kommst du damit drum rum. Also ich habe es zweimal gespielt und es gibt immer so ein paar blöde Formsyntax, die ich dann gerne vergesse und das führst genau richtig.
Ja, mhm. Wunderbar. Schön. Mensch, richtig nützliche Sachen diese Woche noch.
Ja, ich habe mich auch gefreut, als ich mein Delicious geguckt habe. Also, oh, guck mal, richtig viele Links.
Okay.
Okay, dann habe ich noch einen, den ich nur schnell loswerden will. Es gibt bei Ajaxline gibt es einen neuen Beitrag, der da heißt Best JavaScript Screencasts. Und da ist eine Sammlung von 10, 15 Screencasts zum Thema JavaScript zusammengefasst. Wenn jemand JavaScript lernen will oder sich einfach wieder auf den aktuellen Stand bringen will, das ist eine schöne Sammlung von Screencasts, die sehr hands-on erklären, was gerade JavaScript-mäßig dabei ist. Schönes Geschichte.
Mhm. Okay. Also für diejenigen, die auch mal gerne zuschauen wollen.
Genau. Und dann das Letzte, überhaupt nicht das Letzte, das eigentlich das Erste, wo wir schon angefangen haben. Tweety ist vor gerade mal 1,5 Stunden oder so, kurz als wir uns vorbereitet haben für die Sendung, die Version 1.1 rausgekommen. Und da sind tatsächlich viele, viele neue Features drin, die in den letzten 2 Wochen für alle, die sich in Tweety verliebt haben, noch so ein bisschen bemängelt wurden. Man kann jetzt ist Growl-Support, man kann, was ich sehr, sehr, sehr schick finde, man kann seine Suchen jetzt auch speichern. Ich habe das auch mal vorhin schon mal direkt gemacht.
Das ist richtig praktische Sache. Ja, also ihr konntet ja bisher Suchwort machen, was ich gerne mache. Ich kann nicht immer parallel oder jedem followen, gerade mit dem Technikwitz-Account, den wir haben. Von daher wäre es ganz sinnvoll, mal zu gucken, was geht in der Twitter-Welt so ab? Wer schreibt denn über Technikwürze mit Ü und UE? Und wenn ich da eine Suche mache, ist es natürlich ganz toll, wenn ich reinschreibe Technikwürze, Technikwurze. Und das Problem bei Tweety, was sie jetzt behoben haben, ist, dass das Ganze eben nicht gespeichert wurde. Sobald ich irgendwo anders hinklicke, war es eben weg. Ganz toll. Großes Kino.
Ja, und nicht nur, dass es speichert. Nein, du kannst einfach beliebig viele Suchen anlegen in dem Search-Tab. Und wenn ein neues Ergebnis kommt, wirst du automatisch darauf hingewiesen, dass da ein neues Ergebnis ist. Das ist richtig, richtig schön gemacht.
Sehr schön.
Mhm. Ich leg mir jetzt eine Suche für Swine Flu an.
Ja, dann wirst du leider erschlagen.
Und dann explodiert mein Mac.
Und ich hatte explizit... Ich hatte explizit für diesen Sinn, hatte ich Twitter Junkie mir runtergeladen. Das ist von den Coding Monkeys, hat das jemand programmiert. Und das erfüllte nichts anderes, als dass man da Suchen eintragen kann, die über Growl dann eben rausposaunt werden. Und das Ding kann ich mir jetzt auch sparen. Sehr schön. Also nicht, dass es schlecht gewesen ist. Hervorragende Arbeit, aber wie gesagt, ich benutze lieber ein Tool statt fünf.
Absolut sinnvoll. Ja, zum Thema Growl, ja, Growl ist jetzt auch da. Man kann das pro Account diffizil definieren. Man kann dann sagen, nur Direct Messages in Growl nur Add Messages in Growl. Das ist auch richtig clever durchdacht. Es gibt eine neue Option fürs Retweeten. Da hatten sie bisher nur eine. Da wurde dann immer in Klammer via und dann derjenige, den man retweetet hat, reingeschrieben. Inzwischen haben sie jetzt auch noch die kürzere und weiterverbreitete Version als Auswahl, dass eben RT und dann derjenige, den man retweetet, davor geschrieben wird, was ich ganz nett finde.
Genau, ist auch aufgenommen worden in der offiziellen Twitter-API, was man nachlesen konnte im Blog von Twitter. Das hatten die auch extra mit aufgenommen und von daher ist das auch ein gängiger Weg in Twitter, wirklich am Anfang zu sagen RT für Retreat und dann den Namen.
Cool.
Also genau, kann man sogar jetzt auswählen, was man jetzt einstellen möchte. Also Old School mit der Via-Methode oder RT für Retweet.
Cool. Und dann haben sie noch diverseste Bugfixes, unter anderem werden jetzt auch Links besser erkannt. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Es gibt noch ein paar zusätzliche Link-Shortening-Services. Alles, was man eigentlich gehofft hat, dass kommen würde, ist ziemlich da.
Also ein bisschen, ein bisschen Überarbeitung von der UI haben sie gemacht, dass sie noch ein bisschen was Logisches zusammengefasst haben oder da mal ein paar Farben kräftiger gemacht haben. Die Liste packen wir vollständiger halber nochmal auf technikwürze.de, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Auf jeden Fall denke ich ein schönes Geschenk für die zwei, die heute eine Lizenz gewinnen werden. Und für alle anderen. Und für alle anderen, die sich das nur anschauen wollen.
Gerade ist die 111 rausgekommen.
Ach. Wie, jetzt gerade direkt danach nochmal?
Ja, na, weil wir haben ja eben schon festgestellt, dass die 1.1er doch einige Lücken noch aufwies und die wurden jetzt scheinbar innerhalb der letzten Stunde auch noch schnell
gebackt. Okay, das ist jetzt gerade wirklich sensational. Gerade eben kriege ich auch den Tweet rein.
Sind wir aktuell.
Live und heiß im Geschehen.
Schade, dass wir nicht live sind. Ansonsten. Nein, wunderbare Geschichte.
Ich habe nach Google Docs kopiert.
Ja, also wahrscheinlich, das heißt, wenn die Sendung rauskommt, ist dann schon die 113 draußen.
Schauen wir.
Ja, ich hoffe nicht, dass wir es so häufig machen, ansonsten wird es ein bisschen anstrengend.
Wir gucken mal in die Zukunft.
Nee, ich habe gerade heute nochmal einen Kollegen Tweety gezeigt und ihm gesagt, Mensch, der war bisher auch bei Twitterific, schau es dir einfach mal an. Und was er bemängelt hat, ja, da ist ja kein Growl drin, finde ich blöd. Und dem kann ich mal früh sagen, hier hat jetzt Growl Support, also viel Spaß damit. Okay, also auch die Veränderung von der 111 zur 110 auch bei uns auf technikwürze.de. Und damit kommen wir zur Überleitung. Wie gesagt, wir verlosen diese Woche ja auch nochmal was, und zwar eine Lizenz von Dynamite. Das ist diese Fernbedienung für Mac-User für Mite. Wenn ihr das gewinnen wollt, dann wie gesagt auf technikwürze.de ein Kommentar. Würde mich freuen, wenn es auch ein Audiokommentar ist. So, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Geschichte, nämlich der großen Verlosung aus Technikwürze 134. Ich muss sagen, dass wir echt viele Responses bekommen haben, also haben viele Infos bekommen. Und was mich ganz besonders gefreut hat, wir hatten sogar 10 Audiokommentare. Hurra! Trommelwirbel. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Das heißt, bevor wir zu den Gewinnern kommen, wer jetzt tatsächlich gewonnen hat, so ist es auch richtig so von der Abspiel halt Gedönsbums. Mir fehlen die Worte irgendwie. Ich freue mich einfach. Ich spiele einfach jetzt mal die Kommentare und wie gesagt, danach hören wir uns wieder. Aber wir können auch noch mal auf den einen oder anderen Kommentar drauf eingehen beziehungsweise dann beantworten. Dann machen wir noch mal den Jingle für, da habe ich nämlich extra mal einen gemacht. Da ist er.
Unsere Hörer kommen zu Wort.
Ach, das passt doch. Okay, dann kommen wir mal zum ersten Hörerkommentar und das ist der Basti.
Hallo, liebes Team von Technikwürze. Und zwar bin ich eurem Appell gefolgt, euch doch mal einen Audiokommentar zu schicken. Ihr habt gesagt, ja, ihr kriegt nie welche. Und dann, ja, habe ich mir gesagt, Basti, fasst dir ein Herz und ein Mikrofon und erzähl den Leuten nochmal was. Und da möchte ich euch kurz was erzählen. Das finde ich nämlich ganz lustig. Und zwar habe ich eigentlich noch nie wirklich mein Essen gewürzt. So, aber in letzter Zeit habe ich so eine Affinität dazu, mein Essen mit Pfeffer oder der Marrakesch-Edelwürzung oder so zu würzen und komme eigentlich nicht mehr ohne aus. So, und dann heute bei MSN spreche ich mit meinem Kollegen. Also, es ist ein prädestinierter Webdesigner, also der lebt dafür. Und sagt mir plötzlich so, oh, die neue Technikwürze ist da. Da die Würze, Technikwürze, ich bin ja zurzeit total auf Gewürze ab. Da habe ich gefragt, was ist denn die Technikwürze? Erzähl mal, ne? Ich dachte so, die neue Würze von Magifix oder so, was weiß ich. So. Und dann gibt er mir den Link und dann habe ich euch auch mal gleich eine Stunde zugehört. Muss sagen, dass mir das sehr gefallen hat. Habe euch dann gleich bei meinem RSS-Feed da oder RSS geedit und sehe dann, ob was ihr da wieder Neues macht und werde mir auch mal noch eure zukünftigen Podcasts anhören und mal vielleicht die alten angucken. Ja, und hoffe mal, dass ihr so weitermacht, ne? Und dann möchte ich natürlich aber noch erwähnen, das ist ja nicht ganz uneigennützig, dass ich mich sehr über das Buch Einführung in XHTML, CSS und Webdesign von Michael Jendrischek freuen würde. Also, vielen Dank und alles Gute. Bis dann.
So, dann kommen wir zum zweiten Kommentar von Daniel Rauber.
Hallo David, ich hätte gerne die Tweety-Lizenz. Und meine Meinung zu Technikwürze ist, ihr habt immer interessante Themen und natürlich auch die richtige Würze.
Vielen Dank. War ein kurzer Kommentar. Du bist auf jeden Fall mit drin in der Auslosung. Nächster Hörerkommentar kommt von Denis. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Oder Dennis Lanz.
Servus Technikwürze-Team. Hier dann auch mal mein Audiokommentar. Ich würde mich über die Tweety-Lizenz natürlich freuen, aber auch über eines der Bücher. Ich bin zwar nicht direkt ein Webentwickler, freue mich aber immer über eine neue Folge Technikwürze. Macht weiter so. Grüße von Dito.
Okay, vielen Dank, Dennis. Kommen wir zu Frank Hüttner.
Hallo David, hallo Technikwürze. Hier kommt mein versprochener Audiokommentar. Ich muss euch einfach ein Kompliment aussprechen. Ich finde Technikwürze genial, höre es sehr gern als Podcast im Zug und muss immer aufpassen, dass ich dabei nicht zu viel lache, wenn ihr da wieder die ein oder andere Witze macht. Und bin einfach begeistert, rundum begeistert, da ich nebenberuflicher Webentwickler bin und das sehr gern als Quelle und Inspiration höre. Danke nochmal und Kompliment, weiter so. Danke, tschüss.
Das freut uns, wenn der Technikwürze-Podcast auch gut ankommt, ne?
Vor allem im Zug.
Vor allen Dingen im Zug, ja.
Ich kenne sein Problem. Es kommt mir häufig genug vor, dass man irgendwie im Zug sitzt, dann plötzlich aus dem Nichts anfängt, sich zu bekickern. Die Leute gucken einen schon schräg an, wenn man da anfängt zu lachen.
Das stimmt, ja. Vor allen Dingen, das war ja so die Situation, die wir letzte Woche hatten mit der Aufnahme, als ich hier das Monkey Island-Lied im Hintergrund hatte. Und gerade du hast es nicht gehört und hast dich gefragt, was tickt bei ihm jetzt gerade, ne?
Ja, das war echt so. Mein Gott, ist das ja wahnsinnig geworden.
Naja, es passt schon. Kommen wir mal zum Audiokommentar von Helmut. Bitteschön.
Hallo, liebes Technikwürze-Team. Ich bin der Helmut aus Österreich und mir geht es, glaube ich, so wie David Maciewski bei seinen ersten Sendungen. Ich habe den 5. Versuch und den lasse ich jetzt durchlaufen. Also, ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Webdesign und bin durch Zufall auf euren Podcast gestoßen, den ich ausgesprochen amüsant und lustig finde und auch sehr informativ. Von euren Verlosungen würde ich gerne Dirk Jesses Jammelbuch gewinnen, weil ich keinen Mac habe und auch nicht twittere. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und viel Glück weiterhin.
Ja, schöne Grüße zurück nach Österreich. Ihr hört natürlich auch anhand der Audiokommentare, wer sich jetzt was wünscht. Das haben wir euch freigelassen. Wir wollen ja nur die Programme bzw. die Bücher an diejenigen verteilen, die es auch wirklich gut gebrauchen können und sich das wünschen. Die Audiokommentare sind nur 10 Stück. Wir hatten insgesamt, ich habe jetzt gar nicht gezählt, wie viel haben wir? 31?
Nee, ich glaube 29.
Ah, okay, fast 29, also knapp 30 hatten wir, die sich verschiedene Sachen gewünscht haben. Und es ist ein guter Ausgleich gewesen zwischen allen drei Sachen, die wir hier verlosen. Aber kommen wir doch jetzt nochmal zu Julians Audiokommentar.
Liebe Technikwürze-Hörer und Technikwürze-Macher, ich bin der Julian
Und den hört man leider gerade nicht.
Einführung in XHTML, CSS und
Web. Ja, ich glaube, er ist nur sehr leise.
Ich kann es mir leider nicht kaufen, da ich gerade erst mein letztes Geld für Falschparken ausgegeben habe. Ja, und außerdem wollte ich euch noch danken für den tollen Podcast. Versüßt mir immer den Montagmorgen auf dem Weg zur Schule.
Versüßt ihr der Technik mit so Podcast den Weg zur Arbeit, hat er gerade noch gesagt. Ich versuche das im Nachhinein nochmal ein bisschen hochzuregeln. Ansonsten, das okay. Ist natürlich die unterschiedliche Audioqualität. So, jetzt haben wir noch 4 Audiokommentare zum Schluss. Den von Max, bitteschön. Moment, jetzt geht los.
Ich sag jetzt mal Hallo David, stellvertretend
für alle. Ist auch recht leise.
Mein Name ist Max Melcher, ich komme aus Paderborn und studiere dort Informatik. Und ich habe heute euren Podcast direkt nach dem Zahnarzt gehört. Meine linke Backe ist noch ein bisschen genäht. Das ist normal nicht so, aber ich versuche es mal. Ich recherchiere momentan für meine Bachelorarbeit. Die hat das Thema Optimierung von Webseiten für das iPhone. Und da bieten sich eure Podcasts natürlich mit Hintergrundinformationen sehr gut dafür an.
Na wunderbar.
Und ich habe mir auch schon das eine Buch ausgeliehen, das ihr vorgeschlagen habt, von der Manuela Hoffmann, Modernes Webdesign.
Gute Wahl.
Und da ich an die anderen Bücher schwer ran kann und vor allen Dingen auch das mit dem XHTML sich sehr gut für mein Thema anbieten würde, ja, hätte ich das gern. Oder wie ihr in der Sendung gesagt habt, haben will.
Haben will, ja.
Dann wirklich noch die Chance und Frage, macht ihr in nächster Zeit irgendwas zu Cocoon oder noch irgendwas zu XHTML? Weil das würde mich natürlich sehr interessieren, weil es sich mit meinem Thema zur Bachelorarbeit deckt. Ja, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch Danke zu sagen und ich lasse mal einen Gruß aus Paderborn da.
Dankeschön, Gruß zurück nach Paderborn. Ja, Cocoon, sagt euch das was. Mir sagt es spontan jetzt nichts.
Nee,
ich weiß nur, das hat irgendwas mit Apache zu tun.
Ja, es gibt, also ich weiß nicht, ob das sich da vielleicht irgendwie vertan hat. Es gibt Coco, das ist das Framework, mit dem die Mac und auch iPhone Applications geschrieben werden. Genau. Er hat gesagt, er macht da was mit iPhone. Also wahrscheinlich meint er eher Coco und
weniger. Dann wird es Coco und Coco Touch sein, ja. Mhm.
Ja, ich denke es auch, denn Cocoon ist, glaube ich, ein Java Framework, das hat aber mit dem iPhone nichts zu tun.
Ja, wahrscheinlich nur falsch vorgelesen. Über die iPhone-App-Programmierung werden wir in Zukunft auch was machen, denn ich stecke da richtig tief drin gerade. Vielleicht mal in Zukunft. Über XHTML machen wir eigentlich täglich was, aber eine Totalsendung wird natürlich auch noch folgen, also schau einfach mal öfters vorbei, was wir da machen. So, jetzt hat man den Max, jetzt kommen wir noch zum Oliver.
Hallo Technikwürze. Ja, eigentlich wollte ich sagen, dass ich gerne das Buch von Nils Poker, der erfolgreiche Webdesigner, hätte.
Damit hätten wir es auch nochmal genannt.
Habe ich dann gelesen, dass es nur für das Buch von Michael und von Dirk zu gewinnen gibt. Ja, da ich jetzt allerdings schon Audacity installiert habe, um meinen Audiokommentar zu verfassen, dachte ich, naja, mache ich einen Audiokommentar mal fertig und schicke ihn trotzdem an. Technikwürze gefällt mir sehr gut. Interessante Themen, gute Linktipps, viele Moderatoren, das hilft der Abwechslung. Und natürlich merkt man, dass ihr euch sehr viel Arbeit mit dem Podcast macht. Das ist meiner Meinung nach bewundernswert, dass ihr euch schon über 130 Folgen immer was Neues aus den Fingern gesaugt habt.
Oh ja.
Was ich mir in Zukunft von Technikwürze wünschen würde, wäre mal ein Technikwürz total zu PHP-Frameworks ein Technikwürz total zu einem JavaScript-Framework.
Wird kommen.
Ja, was bleibt noch zu sagen? Ich möchte mich bedanken für eure jahrelange Arbeit mit diesem Podcast und möchte euch viel Kraft und Erfolg für die Zukunft wünschen, dass noch weitere tolle, interessante Technikwürze-Folgen auf meinem iPod landen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank, Oliver. Was hat er genannt? Frameworks in Sachen jQuery. Ja. Es wird ja nochmal, Dirk, da müssen wir nochmal mit dem Dirk Jester dran arbeiten. Es wird noch eine jQuery-Totalsendung geben. Die haben wir schon lange auf der Liste, haben sie auch schon lange angekündigt und ich glaube, dieses Jahr werden wir sie auch noch irgendwann schaffen, denke ich.
Ja, da können wir nicht länger drum herum.
Und dann zum Zweiten hatten wir gerade, Christian, Mensch, diese Runde ist ja perfekt, sozusagen. Haben wir auch mal eine Sendung geplant zu PHP-Frameworks. Da kannst du ein bisschen zu Cake-PHP ein bisschen was erzählen. Ich zu Zen-Framework zum Beispiel, haben wir auch noch in der Pipe, ne?
Ja.
Okay. Dann kommen wir zu dem vorletzten Audiokommentar von Oliver.
Hallo, ich bin Oliver aus Hamm. Ich habe heute euch das erste Mal gehört und habe euch gleich abonniert. Fand den Podcast wirklich gut. Und wie ich gehört habe, habt ihr ein paar Tweety-Lizenzen übrig?
Also, haben wir. Okay, wir haben genau zwei Tweety-Lizenzen, gleich keine mehr. Der letzte Audio-Kommentar kommt von Sebastian. Bitte schön, Sebastian.
Hallo, liebes Technikwürze-Team. Ihr habt ja so sehr nach einem Audio-Kommentar gebettelt.
Ja.
Deswegen dachte ich mir, ich sende jetzt einfach mal einen ein. Was mich als Thema mal interessieren würde, wären die verschiedenen Webserver. Es gibt ja unterschiedliche Webserver, wie zum Beispiel den Apache, den Microsoft ISS, glaube ich, heißt der Server.
Genau.
Den Leiter DTPD und noch viele weitere. Da wäre es schön, wenn ihr da mal so eine kleine Übersicht machen würdet, was der einzelne Server, wo die Vorteile sind, wann man welchen Server benutzen sollte. Das würde mir zumindest weiterhelfen. Ja, ich bedanke mich bei euch und wünsche noch viel Spaß weiterhin bei Technikwürze.
Bis dann. Danke, ciao. Werden wir haben und auch die Hörer hoffentlich. Ja, wunderbar, das waren 10 Audiokommentare. Ich war überwältigt, natürlich, dass ihr uns mal was geschickt habt. Ich bin auch ganz froh, dass wir mal eure Stimmen gehört haben. Wir haben das wirklich längst nicht alle gehört. Klasse. Aber es ist wirklich mal, wir hören wirklich, für wen wir den Podcast machen und das ist was anderes, als wenn wir bei allem Respekt in den Technikwürze-Kommentaren was lesen. Also ganz, ganz toll, großes Kino. Ihr könnt das bitte auch übrigens machen, sofern wir keine Verlosung haben. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Verlosung gekoppelt sein. Von daher, wenn ihr was habt, bitte an echo@technikwürze.de. Und in großer Trommelwirbel kommen wir, denke ich, zur Verlosung. Und da würde ich mal sagen, mache ich mal zwei glücklich und verlose mal zwei Tweety-Lizenzen. Wer macht denn das Buch Einführung in XHTML, CSS und Webdesign? Wer möchte das verlosen?
Ich.
Okay, der Christian macht das und dann bleibt für
dann den Dirk. Dann mache ich das gute Jammelbuch.
Sehr schön, okay. Großer Trommelwirbel nochmal. Die erste Tweety-Lizenz. Wir haben, wie gesagt, JavaScript drüber laufen lassen. Wir haben alle Kommentare und alle Audiokommentare in einer Liste gepackt und haben da JavaScript drüber laufen lassen, dass der uns zufällig was ausspuckt. Ganz einfach dessen, dass es Dankeschön, per Zufall ausgelost wird. Und die erste Tweety-Lizenz für den Mac hat der Thorsten gewonnen. Thorsten, du wirst von mir eine E-Mail bekommen, wie alle anderen auch. Des Weiteren, die zweite Tweety-Lizenz hat der Sebastian Heinrich gewonnen. Dankeschön. Den hatten wir im Übrigen, sehe ich gerade auch als Audiokommentar. Also hat auch der Audiokommentar geholfen an dieser Stelle. Ja, euch herzlichen Glückwunsch an die Tweety-Lizenz. Ihr bekommt das, wie gesagt, könnt das in eurem Tweety eintragen und bekommt dann keine Werbung mehr. Sehr schön. Kommen wir zur nächsten Verlosung von dem Buch Einführung in XHTML, CSS und Webdesign. Wer bekommt es?
Das bekommt der Letzte aus meiner Liste, und zwar der Heiko, alias Heiko.
Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Das Buch genau, wird dir zugesendet, aber auch du erhältst noch eine Info, dass du gewonnen hast. So, denn das nächste Buch, was wir verlosen, Praxislösung mit YAML 3.0.
Genau, das geht an Christian Schnell. Gratuliere.
Genau, herzlichen Glückwunsch. Ja, wunderbar. Haben wir doch schöne Sachen und das Volk gebracht. Wie gesagt, diese Sendung verlosen wir auch nochmal was. Ihr könnt gerne alle nochmal mitmachen, die auch in dieser Technikwürze-Folge gemacht haben. Vielleicht habt ihr beim nächsten Mal Glück. Es gibt, wie gesagt, von dem Media-Atelier in der Schweiz die Fernsteuerung Dynamite für Might. Könnte fast ein Zungenbrecher sein. Okay. Wie immer, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihr kennt das. Gewinner wurden oder werden beziehungsweise noch per E-Mail benachrichtigt. Ja. dann finde ich, haben wir es dann auch geschafft für diese Sendung. Das war eine recht spontane, wo wir nochmal unsere Linkkisten geplündert haben. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Wie gesagt, auch Tweety, da haben wir eine Menge auf technikwürze.de, wo ihr es nachverfolgen könnt. Auch gerne wieder Audiokommentare, ich euch technikwürze.de. Ansonsten bleibt mir nur Dankeschön zu sagen an euch fürs Zuhören und dir, Dirk, dass du dabei warst.
Danke fürs Einladen.
Und den Christian.
Danke.
Damit sage ich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Mehr Qualität Ciao. Im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.
Dabei muss ich noch eine Geschichte erzählen. Das habt ihr sicherlich gehört. In der letzten Technikwürze gab es ja Outtakes. Also spult einfach mal bis ans Ende und hört euch die Outtakes an. Ansonsten sind wir auch schon mitten in den Outtakes. Wollen wir noch was Lustiges erzählen oder sind wir wirklich am Ende?
Das geht nicht auf Zuruf.
Ach, schade. Okay, dann lasst euch überraschen. So soll es nämlich sein, wenn wir wieder Outtakes bringen. Ich mache mal schon ein bisschen Pause dazu. Ich sollte eine Minute Pause machen, oder am Ende? Und dann erst die Outtakes bringen, damit oder sie nicht so offensichtlich sind. Oder so
drei, wie es früher auf den Platten war.
Ah, ja.
So drei Minuten Pause war und dann kam der Hidden Track.
Okay, die nächsten Outtakes, da kommt eine dicke Pause dazwischen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, bye bye.